Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Seit seiner Gründung im März 2017 hat der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr mehr als 200 Innovationsvorhaben umgesetzt, von denen rund 40 in verschiedenen Formen in den Streitkräften aktiv genutzt werden. Welche Vorhaben zum Beispiel umgesetzt wurden, warum manches auch abgebrochen wird und wie der Cyber Innovation Hub an seine Projekte gelangt, kann Sven Weizenegger erklären. Er ist seit 2020 Leiter des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr und heute zu Gast beim Podcast Die Lage des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Gunnar Kruse, ich bin Redakteur beim DBWV. Hallo Herr Weizenegger.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Mal gucken, ob wir das in der Zeit hinkriegen heute, weil es sind ja viele Themen tatsächlich.
Ja, schön Sie hier zu haben, das werden wir schon hinbekommen. Dann steigen wir auch gleich ein. Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr ist der Change Agent der deutschen Streitkräfte und die erste digitale Innovationseinheit eines deutschen Bundesministeriums. Gemeinsam mit dem Startup-Ökosystem und InnovatorInnen aus der Truppe löst der Cyber Innovation Hub aktuelle militärische Herausforderungen und beschleunigt den Wandel in der Bundeswehr hin zu einer modernen Innovationskultur. So beschreibt es das BMVG. Für alle, die es nicht so mit Marketing und Englisch haben, wie würden Sie in einfachen Sätzen den Cyber Innovation Hub und seine Arbeit beschreiben?
Also es ist schon mal sehr gut zusammengefasst vom BMVG. Das stimmt so, dass sozusagen der deckt den funktionalen Bedarf ab. Wenn man das in ganz wenigen Worten zusammenfassen wollen würde oder müsste, würde ich sagen, erstens lösen wir militärische Herausforderungen, um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu erhöhen. Das ist die eine Möglichkeit, das zu erklären. Wenn man es noch einfacher zusammenfassen will, dann geht es am Ende des Tages darum, einen Beitrag zu leisten, dass wir eine Überlegenheit auf dem Gefechtsfeld gegenüber dem Feind haben. Punkt. Das klingt ein bisschen brutal vielleicht, aber ist die bittere Realität und der Auftrag der Streitkräfte.
Wenn Sie an die mehr als 200 Innovationsvorhaben denken, die der Hub bereits begleitet hat, welches oder welche wären dann für Sie exemplarisch für Ihre Arbeit?
Also ich glaube, erstens, es sind generell alle, weil der Hauptauftrag des Hubs ist es, in erster Linie für die Streitkräfte Erkenntnisgewinne zu erzielen. Und Erkenntnisgewinn heißt für mich zu sagen, dass Dinge, die funktionieren, zu empfehlen für die Streitkräfte. Es kann auch sein, dass wir Dinge abbrechen. Und in 200 Projekten stecken halt nicht nur Projekte drin, die wir erfolgreich überführt haben, sondern tatsächlich auch Dinge, die wir abgebrochen haben. Das ist eine stattliche Anzahl, glaube ich, an Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Es sind aktuell, glaube ich, 212 tatsächlich sogar. Das wächst alle zwei Wochen um 1 bis 2 mehr tatsächlich. Von den 200 haben wir über 110 beendet. Also wir haben einen formalen Abschlussbericht geschrieben. Das ist sozusagen unser Auftrag. Wir schicken den Abschlussbericht dann an den Bedarfsträger. Das ist in unserem Fall das Zentrum Digitalisierung der Bundeswehr. Und von den 210 sind knapp 40 im Einsatz. Im Einsatz heißt, dass es in bestehende Rüstungsvorhaben eingeflossen. Stichwort Erkenntnisgewinn, das ist auch sehr wichtig. Es können auch Projekte sein, die dazu beigetragen haben, dass andere Projekte nicht umgesetzt wurden, weil man erkannt hat, technologisch bringt das vielleicht gar nichts. Also das heißt, de facto, man hat auch Geld gespart für die Streitkräfte. Ich weiß, wir haben gefühlt genug Geld gerade im Einsatzplan 14. Nichtsdestotrotz erspart es ja auch Ressourcen, die da gebunden werden. Oder tatsächlich werden direkt Dinge beschafft. Das KSK kann zum Beispiel Dinge direkt beschaffen. Wir haben Projekte, die in Rüstungsvorhaben einfließen. Da haben wir ein Projekt gemacht im Bereich der Erkennung von Desinformationskampagnen im Cyber- und Informationsraum, Image Aware, das ist eingeflossen. Also das sind mannigfaltige Möglichkeiten im Rahmen der Wege, wie man Dinge in die Streitkräfte bringt. Und 40 ist eine stolze Zahl. Wieso stresse ich das so? Weil es oft ein Missverständnis gibt, was den Auftrag des Hubs betrifft. Ich erlebe ganz oft in der Öffentlichkeit, aber auch im Haus selbst, die Frage, was hat denn der Hub in die Streitkräfte gebracht? Und viele sagen, ja gar nichts. Nein, stimmt nicht. Weil der formale Auftrag des Hubs ist es, den Erkenntnisgewinn zu sichern. Und wie Sie ja schon gesagt haben, uns BMVG ja selbst, den Connect in die Startup-Öko-Welt zu schaffen, damit wir eben da mithalten können und davon lernen und Kulturwandel.
Apropos Kontakt in die Startup-Welt, vielleicht, ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, wer da wann mit wem wie redet, damit zum Ende ein Projekt rauskommt. Ich habe gehört, eins nennt sich Minesweeper, mhm. so quasi wie das Computerspiel von vor 35 Jahren.
Ja, so fühlt sich auch ein bisschen an.
Ah, okay. Vielleicht können Sie an diesem Beispiel erklären, exemplarisch,
ja.
Wie der Hub zum Startup kommt, das Startup zum Hub und zum Schluss was Gutes bei rauskommt.
Also ich muss es umdrehen. Zuerst kommt der Soldat, die Soldatin zu uns. Das ist ein ganz großer Unterschied. Üblicherweise gibt es eine Bedarfslogik in den Streitkräften. Das heißt, das Planungsamt oder wer auch immer sagt, wir sehen hier eine Fähigkeitslücke, die wollen wir schließen. Und dann entscheidet man daraus, ein Projekt zu starten. Oder irgendeine andere ausgeartete Maßnahme. Bei uns ist es so, dass wir über Bedürfnisse sprechen. Das ist etwas anderes tatsächlich. Und Bedürfnis heißt bei uns, dass ein Soldat, eine Soldatin zu uns kommt, sich direkt an uns wenden kann, ohne jetzt groß Formulare auszufüllen. Der kann uns anrufen, der kann eine E-Mail schreiben. Wir haben bestehende Netzwerke, wir haben Verbindungselemente. 50% meiner Mitarbeiterinnen sind Reservedienstleister oder aktive Soldaten tatsächlich. Auch die können Dinge bei uns einkippen und triggern. Also man kann sehr niedrigschwellig bei uns oder mit uns in Kontakt treten. Und da passiert dann Folgendes. Wir gucken uns erstmal das Problem an. Was hat die Truppe in ihrem Einsatzalltag an Problemstellungen, die sie uns mitgibt? Und wir versuchen, das Problem besser zu verstehen. Also das heißt, wir dringen sozusagen in den Problemfindungsraum, in den Problemraum ein. Was ist wirklich die Essenz? Ne? So, in dem Fall ist es so, ich mache es mal ganz platt, der Minen detektieren muss, zwischen ihm und dem Leben sind 90 Zentimeter. Zwischen Leben und Tod. Weil er aktuell im Rahmen seines Auftrages mit einer Minensuchnadel auf das Minenfeld geht, Minensperren finden muss und gegenüber sogar auslösen muss. Ja. Und der wird ja höchstwahrscheinlich unter Feindbeobachtung stehen. So, der hat dann eine gewisse Zeit, nehmen wir mal an 90 Minuten. 90 Minuten sind 90 Minuten zu viel, aus unserer Perspektive. Und dann kam die Fragestellung hoch, wie kann man denn mit modernen Technologien dafür Sorge tragen, dass der Soldat, die Soldatin eben nicht an der vordersten Front sein muss, an der vordersten Linie, um diesen Auftrag zu erfüllen, sondern kann man moderne Technologien nutzen, um Minensperren aufzuspüren. Das kann man. Man kann eine Drohne nehmen, man kann an einer Drohne einen Detektor installieren, befestigen, in dem Fall für einen Metalldetektor. Und man kann mit der Drohne auch fliegen. Und man kann mit Software dafür Sorge tragen, dass dieses Minenfeld kartografiert wird. Ne, man sieht die Abstände zu den jeweiligen Minen, man kann sie klassifizieren. Man sieht ein Verlegemuster, das ist ganz wichtig. Wieso ist das so wichtig? Weil wir höchstwahrscheinlich die Minensperre gar nicht auslösen wollen, sondern wir wollen einen Weg finden, mit unseren Kräften durchzufahren, gegebenenfalls sicher durchzufahren, weil wir schnell vorrücken wollen. Das ist so ein Szenario.
Und an welcher Stelle kam jetzt das Essener Startup da ins?
Genau, das Essener Startup Astro heißt das in dem Fall. Wir haben sich das umbenannt, den Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Ist auch irgendwie toll, dass sich Startups jetzt sagen, wir kommen aus dem Zivilen, jetzt wollen wir nochmal rein militärisches Unternehmen gründen. Das ist ja auch ein Signal. Ja, also wir gucken uns das Problem an erstmal mit den Streitkräften selbst. Ne? Und da kommt wirklich ein Soldat oder die Soldatin. Und hier fängt der erste Unterschied an zwischen den klassischen Innovationsvorgehen, die man so hat. Der Soldat oder die Soldatin, die das Problem meldet, ist auch Teil der Lösung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es gibt ja so Verfahren wie kontinuierliches Verbesserungsprogramm, glaube ich, nennt sich das. So gefühlt aus den 80er, 90er, wenn ich mich nicht täusche. Da kommt dann jemand zu jemandem und sagt, du in deinem Wirkungsbereich hast ein Problem, hier ist die Problemstellung, jetzt löst du es bitte selber. Wir machen das anders. Wir sagen, der das Problem Lösung ist gottverdammt nochmal Teil der Lösung. Das heißt, man muss das Problem so sehr hassen, dass man es liebt, es gemeinsam mit uns zu lösen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und es zahlt massiv auf den Kulturwandel ein. Denn es bringt nichts, wenn ich Kulturwandel predige, aber gleichzeitig nur auf der PowerPoint-Ebene bleibe und die Leute gar nicht mitnehme, im Sinne von nicht mitnehmen auf der theoretischen Ebene, sondern auf der praktischen Ebene tatsächlich, dass sie selbst unternehmerisch denken und handeln müssen, größtenteils. Und dann gucken wir uns das Problem an, eruieren gemeinsame Lösungen. Also das heißt, wir gehen vom Problemraum in den Lösungsraum und eruieren mehrere Möglichkeiten. Und de facto gehen wir dann auf den zivilen Markt zum Beispiel, gucken, was gibt es für Unternehmen, die das Problem lösen könnten. Ich sage könnten mit Absicht. Es geht ja um Erkenntnisgewinn. Es geht nicht darum, dass es funktionieren muss. Ist natürlich wünschenswert. In dem Fall haben wir ein Unternehmen gefunden, was wir angeschrieben haben. Ganz normale Vergabeverfahren müssen wir natürlich befolgen. In dem Fall war das Projekt, glaube ich, sogar unterschwellig. Das heißt, wir haben 3 Unternehmen angeschrieben, das hat den Zuschlag bekommen. Mit denen haben wir das Projekt erfolgreich umgesetzt, gehen jetzt auch in die Skalierung, dazu können wir vielleicht später nochmal reden. Haben auf der MSC, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das Projekt auch vorgestellt letztes Jahr gemeinsam. Das ist auch nochmal ein Asset, den wir so mitbringen tatsächlich als Hub, da die Bühne zu geben und die Kontaktpunkte. Und haben dann gemeinsam mit dem Startup, mit der Truppe und uns gemeinsam das Projekt umgesetzt und in einem sehr iterativen Verfahren. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein Lastenheft mit 100 Anforderungen erstellt und dann gesagt, naja, wir treffen uns in 2 Jahren wieder, ich mache es jetzt mal ein bisschen platt. Ne? Sondern wir waren wirklich vor Ort in Seedorf zum Beispiel und haben hin und her gebrütet, wie kann es funktionieren, was muss angepasst werden. Und das ist ja das Spannende an der Teamarbeit mit der Truppe und den Soldaten, dass wir relativ schnell das Feedback, was wir bekommen, in die Wirkung bringen können, indem wir zum Beispiel einen Bugfix einspielen, neue Funktionen bauen übers Wochenende. Und das ist, glaube ich, der Zauber des Hubs auch. Denn im Rahmen der Zeitenwende, also 29, gibt es nicht viele Akteure in dem Innovationssystem, Innovationsökosystem der Streitkräfte, aber auch außerhalb, die so schnell agieren können wie wir. Denn man muss eins wissen, wir haben den Auftrag, innerhalb von 12 Monaten ein Projekt abzuschließen. Ich habe KPIs zu erfüllen. Das hat keine andere Innovationseinheit in der Bundesrepublik, soweit ich weiß. Die Messbarkeit ist schon wichtig. Das hat Vor- und Nachteile, offen gesagt, ja. Wir müssen in 6 Monaten auch einen sogenannten MVP auf den Hof stellen. Also es nennt sich Minimal Viable Product, also eine Version eines Produktes, wo der Nutzer, in dem Fall der Soldat, die Soldatin, erstmal viel Feedback geben kann. Weil was wir nicht wollen, wir wollen nicht im luftleeren Raum agieren. Wir wollen ja nicht Innovation zum Selbstzweck machen und sagen, nach 2 Jahren, hier hast du es, jetzt gibt man Feedback und dann stellt sich heraus, Problem gibt es gar nicht mehr. Also auch das erleben wir. Darum brechen wir auch manchmal Probleme ab, weil zum Beispiel der technische Stand den planerischen Stand überholt hat. Erleben wir ganz oft. Oder die Soldatin nicht mehr dort vor Ort ist im Einsatz, sondern ist halt woanders. Ne? Also Stehzeiten ist auch wichtig. Ne? Deswegen gibt es auch keine Projekte oder sehr, sehr selten, die länger als 2 Jahre dauern, weil wir aufgrund dieser KPIs, diesem internen, inneren eigenen Druck, den wir uns setzen, sehr schnell sein müssen. Also für mich ist Geschwindigkeit ein strategisches Asset. Ne? Also Speed, Speed, Speed in dem Fall, was der GI und der Minister immer wieder richtigerweise sagen. Und das leben wir seit 2017.
Apropos Tempo, für Tempo sorgt ja mittlerweile bei Innovationen auch die künstliche Intelligenz, ist ja in aller Munde. Zu Ihren Projekten gehört auch die eine trainierte KI-Imageware, die Text-, Bild- und Videodateien der sozialen Medien auswertet, um potenzielle Desinformationskampagnen schnell zu erkennen. Welche Rolle wird Ihrer Meinung nach künstliche Intelligenz einmal spielen, beziehungsweise spielt sie jetzt schon?
Ich könnte jetzt sagen, eine große. Das wäre ein bisschen platt, aber das mache ich jetzt nicht. Ich leite jetzt mal her, damit man sich mal das mal vergewissert, was da gerade eigentlich passiert. Wir haben jetzt Anfang April. Mitte Dezember hätte man noch gedacht, ja, Programmierer werden noch genug zu tun haben. Die werden jeden Tag programmieren, die werden ein bisschen KI nutzen. Was merken wir denn jetzt? Wir haben Modelle auf den Markt bekommen von Anthropic, Google mit Gemmer, wir erleben das mit Codex, beziehungsweise OpenAI, dass da Modelle auf den Markt kommen, die fundamental in Frage stellen, wie Software entwickelt wird. Das heißt, wir werden nicht mehr Junior-Programmierer haben, das glaube ich nicht mehr, wir werden eher seniorere Programmierer haben, die einerseits sagen, was braucht man, also ein Business-Verständnis haben von dem, ich sage Business ist der falsche Begriff im Militär, aber dass man es besser versteht, den Kontext setzen und Qualitätskontrolle machen. Ich glaube, alles, was dazwischen ist, also Softwareentwicklung, wird größtenteils zu 80%, vielleicht sogar mehr, die KI machen. Und wer im Privaten nutzt jetzt KI, ehrlich gesagt, nicht? Also ich nutze privat auch für meine privaten Projekte massiv KI. Ich weiß, ich will dir nicht sagen, wie viele hunderte Euro ich schon für Tokens ausgegeben habe, bei Claude. Ja. Das wird definitiv einen massiven Wandel herbeiführen. Und der muss ihn auch herbeiführen, weil, man darf ja nicht vergessen, in den Streitkräften, wenn man mal in die Vergangenheit guckt, hatten wir nicht genug Informationen, um feststellen zu können, was passiert eigentlich auf dem Gefechtsfeld, auf der aktuellen und auf dem Gefechtsfeld der Zukunft. Na, jetzt haben wir es ganz anders. Wir haben jetzt sehr viele Daten, wenn nicht sogar zu viele. Wie soll ein Operator die Menge an Daten kognitiv eigentlich bewältigen? Gar nicht. Kriegt er gar nicht hin. Also er muss Daten klassifizieren, er muss sie bewerten, er muss sie in Zusammenhang bringen, er muss sie in den richtigen Kontext setzen. Das ist nicht möglich. Vergessen wir es bitte. Ja? Und viele von diesen Ressourcen sind Hochwertressourcen. Das heißt, die kriegt man gar nicht in der Anzahl hin. Ja? Wir wollen ja vor allem auch kämpfende Streitkräfte haben und nicht nur Streitkräfte, die jetzt sich mit Dingen beschäftigen, die die KI vielleicht sogar viel besser kann. Dazu komme ich auch gleich noch bezüglich Killzone und was heißt das eigentlich im Kampf. Wenn ich nicht vergesse, bitte dann erinnern. Und ImageAware ist genau so ein System, wo wir uns gesagt haben mit dem Nutzer, den ich jetzt nicht verraten will und darf, wie können wir im Cyber- und Informationsraum den kognitiven Overload an Informationen, die gestreut werden, in sozialen Medien, in öffentlichen sozialen Medien, ganz wichtig, X, ehemals Twitter, Telegram und alle möglichen Kanäle, die es gibt, die vor allem im Ausland bespielt werden und genutzt werden. Wie können wir erkennen, dass Desinformationskampagnen gefahren werden gegen die Einsätze der Streitkräfte? Stichwort wäre jetzt zum Beispiel Brigade 45 in Litauen. Ne? Da gab es ja und gibt es ja mannigfaltige Kampagnen. Und jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Es ist relativ einfach zu erkennen, ob textbasierte Desinformationskampagnen sind. Man guckt sich meistens den Sender an und weiß, okay. Ne, so relativ simpel. Was machen wir denn mit Bildern? Also politisierte, politisch aufgeladene Memes. Das ist eine Form, wo die neue Generation an Menschen oder jüngere Generation an Menschen Informationen konsumiert. Das ist auch total okay. Ich mache das auch. Finde ich halt lustig, so ein Meme zu schicken. Aber die Maschine, besonders der Mensch kann die Anzahl der Memes, die dort draußen grassiert, gar nicht bewerten. Das ist in der Anzahl gar nicht möglich. Wir reden von Millionen von Daten tagtäglich. Das kann ja die Maschine machen, haben wir uns die Frage gestellt. Kann sie das? Und ja, sie kann das. Sie kann ganz gut erkennen, ist das jetzt ein ernsthafter Beitrag? Ist das zynisch? Ist das ein humorvoller Beitrag, der politisch eingeordnet okay ist aus unserer Sicht? Ne? Gibt so Bilder wie kommt eine Maus durch so ein Mäuseloch. Im ersten Bild sagen wir noch harmlos. Ne? Im zweiten Bild sieht man dann die Landesflagge von Litauen und die Maus dreht um. So, was heißt denn das? Die Maus ist übrigens Deutschland, weil er auf dem T-Shirt sozusagen eine Deutschlandflagge war. Ne? Und so eine Sachen werden gestreut. So. Anderes Beispiel. Wenn wir Videos analysieren wollen in einer Fremdsprache, ist der alte Weg ja gewesen, wir packen jemanden vor den Monitor, der die Sprache beherrscht. Will man jetzt dem Operator antun, dass er jetzt 3 Stunden Putin anhört? Nein. Die KI kann Videos analysieren, transkribieren und auch gleichzeitig übersetzen und kann durch Large-Language-Modelle einerseits erkennen, welchen Intent hat die Aussprache von Putin zum Beispiel, will er uns den Krieg androhen, bedroht er uns generell, sagt er was Spezielles. Oder ich kann auch Schlagworte nehmen, das wäre die einfache Form. Ich sage, guck nach NATO und wenn der NATO sagt, meldest du das bitte an das Dashboard und dann gucken wir nochmal vorher und ein paar Sekunden und nachher. Ich sage das deswegen, weil Kontext so wichtig ist in dem heutigen Medienzeitalter. Man nimmt immer so einen Schnipsel, vergisst, was davor und danach gesagt wurde. Und das sind so Prozesse, die man größtenteils automatisieren kann. Und wenn ich einen Menschen davon befreien kann, den kognitiven Overload standzuhalten und ihm aber in the loop halte, dass er noch die finale Entscheidung trifft, Kontext, politischer Kontext, ja, dann kann ich die Arbeit erleichtern.
Wir gehen mal wieder kurz weg von der künstlichen Intelligenz hin zur menschlichen Intelligenz. Mittlerweile gibt es beim Cyber Innovation Hub auch ein Zentrum für Entrepreneurship der Bundeswehr. Was ist denn darunter zu verstehen?
Das gibt es schon ganz lange, ich glaube zwei, drei Jahre, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Entrepreneurship ist ein Produkt, würde ich sagen, oder eine Mechanik, ein Programm, was wir aufgesetzt haben, was sich damit beschäftigt, Unternehmensdenken und Handeln in der Bundeswehr zu fördern. Wir identifizieren dabei Menschen, die eben eigene Ideen entwickeln, unternehmerisch denken und handeln wollen, aber gar nicht den Freiraum haben, die Mittel haben, das zu tun. Die wenden sich an das Zentrum für Entrepreneurship bei uns und wir coachen die. Das ist die Hauptaufgabe. Ne? Wir begleiten die, wir hören uns deren Problemstellungen an, entscheiden dann gemeinsam im Hub, machen wir ein Projekt oder nicht. Also übrigens, ganz wichtig, wir müssen nicht Projekte machen. Wir entscheiden selbst, ob wir Projekte umsetzen oder nicht. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Das heißt, wir können auch entscheiden, ob wir auch Dinge abbrechen zum Beispiel. Aber zurück zu Entrepreneurship. Tatsächlich unternehmerisches Denken und Handeln fördern, Projekte umsetzen. Methodenkompetenz beibringen zum Beispiel. Also wenn ein Softwareentwickler super gut im Softwareentwickeln ist, aber dem fehlt die Kompetenz im Projektmanagement, um sein Projekt wirklich über die Schwelle zu bringen, dann helfen wir dort. Ne? Fregattenkapitän Volker Voss zum Beispiel ist damals auf uns zugekommen, der hat gesagt, du, lieber Hab, ich entwickle hier seit zig Jahren im Keller heimlich ein Software-System, womit ich Sensoren und Effektoren zusammenbringe für die Marine, aber ich krieg's irgendwie nicht hin, das einzurüsten und zu testen mal 3 Tage auf hoher See, weil ich den Beweis antreten möchte, dass es funktioniert. Kommt man zu uns, wir gucken das an, bewerten das. Erstens bewerten wir, ist die Person unternehmerisch im Kopf? Also geht der oder sie die Meile, die man gehen muss? Erkennt er die Meile überhaupt? Das ist der erste Schritt, den man gehen muss. Und muss er vielleicht noch 10 extra gehen, weil unternehmerisches Denken und Handeln erfordert ziemlich viel Eigeninitiative, muss man dazu sagen. Und da geben wir halt den Rahmen. Und wenn es sein muss, kann es auch sein, dass ich Dinge eskaliere nach oben. Denn ich berichte an den AIIC, General Vetter, beziehungsweise der Staatssekretär Pötner sitzt dem Steuerungspanel vor. Auch ein wichtiger Mechanismus übrigens, das wissen auch ganz wenige. Alle 3-4 Monate berichten wir über den aktuellen Stand der Projekte und über strukturelle Veränderungen, die wir zum Beispiel einfordern, damit die Projekte, die wir tun und machen, tatsächlich ihre Wirkung entfalten können. Also das heißt, viele Systemänderungen in den Streitkräften, die Innovation und Digitalisierung betreffen, wurden teilweise oder auch manchmal auch größtenteils vom Hub angestoßen, weil wir natürlich immer wieder auf systemische Schwachstellen hinweisen wollen, zum Nutzen aller.
Aber ich stelle mal vor, ich bin IT-Feldwebel, habe eine gute Idee, kann auch programmieren, weiß nicht so recht weiter, ob das was für mich wäre.
Kommt er zu uns.
Ganz einfach, das ist so ganz niederschwellig,
ja, soweit absolut, ich das verstanden habe. Absolut. Der muss maximal am Anfang ein sogenanntes Business-Canvas-Modell ausführen, das ist so ein One-Pager, das erwarten wir schon. Wieso erwarten wir das? Weil wir zugeschüttet werden mit Ideen, das ist auch okay. Aber wir wollen ja strukturiert das abarbeiten. Ne? Wir wollen auch eine Vergleichbarkeit haben. Als ich in den Hub gekommen bin, waren meine ersten Dinge, die ich gesagt habe, ich will quantitativ und qualitativ sicherstellen, dass die Dinge, die wir tun, auch richtig tun. Ja? Weil ich glaube tatsächlich, Prozesse braucht man und Innovation ist kein Bauchgefühl. Auch das ist immer so ein Störfaktor, den ich manchmal aus dem BMVG so mitbekomme. Ja. Und da ist ganz klar, Innovation ist halt nicht Chaos, ne, sondern das ist durchaus sehr geordnet und auch sehr strukturiert und auch sehr hart, weil wir natürlich oft Ideen haben, die keine gute Idee sind. Auch das passiert. Und da kommen wir ins Spiel als Moderator, als jemand, der auch challengen kann und sagen kann, naja, hast du mal das und das bedacht? Und jetzt kommt etwas sehr Gutes, was ich in den Streitkräften wirklich herausragend finde, was ich so in der zivilen Welt nicht gesehen habe. Wenn wir bei uns im Hub pitchen, um 18 Uhr, machen Pitch-Training, weil am nächsten Tag die Generalität, Admiralität kommt und die Sachen bewertet. Dann garantiere ich, dass am nächsten Morgen um 9 Uhr der Pitch sitzt. Man sagt in 3 Minuten, habt ihr Zeit zu pitchen und die halten sich an den 3 Minuten. Das habe ich in der zivilen Welt so nicht erlebt. Ich kenne Startup-Gründer, die bei uns Mentoren sind, auch die sagen das. Na, zurück zum Entrepreneurship. Was man auch machen kann, ist, wenn man keinen konkreten Projektvorschlag hat, zu sagen, naja, ich entziehe mich für Innovation, dann kann man ein Bootcamp bei uns machen tatsächlich. Nennt sich Entrepreneurship Bootcamp. Kriegt man halt viele Videos, man kriegt E-Mails mit Aufgabenstellungen, man kann uns anrufen, man kann mit uns Kontakt treten. Ja. Gibt auch so eine Art, man kann uns sozusagen buchen für gewisse Zeit. Ne. Also man hat so ein einmaliges Ticket. Da sollte man bitte all seine Fragen abladen, die man hat. Meine Mitarbeiterin, meine Hubler entsprechend anzapfen, um daraus das Maximum für sich zu generieren. Also gibt es verschiedenste Wege, uns zu kontaktieren. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine Verpflichtung, dass wir ein Projekt machen. Es muss schon innovativ sein. Ich gebe mal ein Negativbeispiel, was nicht innovativ wäre, was ich aber aus der empathischen Perspektive total verstehe. Jetzt sagt jemand, ja, ich hätte gerne eine E-Ladesäule vor meiner Kaserne. Für den ist das innovativ, wenn er seinen Tesla aufladen kann. Das verstehe ich aus der rein empathischen Perspektive. Aus der rein innovativen Perspektive ist das ein ganz klassischer Beschaffungsvorgang. Also kann er sich gerne ans Biot wenden zum Beispiel, aber wir wären der falsche Ansprechpartner. Das muss man den Leuten auch beibringen. Und das akzeptieren die Leute auch. Also wenn man das auch gut argumentiert, was ist der Auftrag, was ist unser Mandat, wo sind unsere Grenzen. Erwartungsmanagement ist natürlich auch ein Thema. Ne? Also bis wo können wir auch gehen? Unser Budget ist auch limitiert. Ist ja nicht unendlich. Genau.
Herr Weizsäcker, Sie haben noch gerade schon das Stichwort Killzone erwähnt.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was Digitalisierung und Technologie für einen Hebel haben kann, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Die Frage, die wir uns ja stellen müssen, wenn man sich den Frontabschnitt anguckt, zum Beispiel in der Ukraine, ist ja die Frage erlaubt, wenn wir so eine Glocke haben von 20, 30 Kilometern, das, man könnte auch sagen, Niemandsland, wollen wir Menschen in diese sogenannte Killzone entsenden und die vielleicht verletzt oder sogar sterben könnten? Oder stellt man sich nicht lieber die Frage und liefert eine Antwort diesbezüglich, dass man sagt, wir nehmen Systeme, die eben ohne menschliches Einwirken direkt funktionieren, mit KI. Man sagt ja auch, the future is unmanned. Darum geht es am Ende des Tages tatsächlich. Ja. Soldatenleben zu schützen und doch dann lieber autonome Systeme zu nutzen dafür, die ihren Auftrag viel einfacher, besser machen können. Und wenn die kaputt gehen, dann gehen die halt kaputt. So what? Ne? Darum geht es am Ende des Tages tatsächlich.
Sie selbst haben ja auch einen relativ ungewöhnlichen Lebensweg wohl.
Das sagt man so, ja?
Ja, okay. Ich habe zumindest für mich.
Die Bundeswehrverhältnisse, für die Bundeswehrverhältnisse, ja.
Und auch für mich, denn Sie haben es wohl vom ersten offiziellen Hacker der Deutschen Telekom bis in die Vorstandsebene geschafft, so habe ich gelesen, und haben dort einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut. Jetzt sind Sie Chef des Cyber Innovation Hubs seit 2020. Wie ist es dazu gekommen? Erzählen Sie mal kurz über sich.
2020, ich gucke gerade, sind ja 6 Jahre. Also, ja, für mich kommt es eher wie 3 Jahre vor, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, weil auch 2 Jahre Corona dazwischen waren. Ich habe in der Zeit angefangen, wo ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gesehen habe, oder sehr selten tatsächlich. Ich war 2019 mal im Hub zu Besuch, in einer ganz anderen Rolle. Habe mir so angeguckt, dachte so, ja, ich wäre gern Chef. So, ne, man geht dann wieder raus, geht dann seinen Alltagstrott so entgegen, ne, und arbeitet. Dann habe ich, glaube ich, im Februar oder März einen Anruf vom Headhunter bekommen, 2020, ob mir vorstellen könnte, die Leitung des Hubs zu übernehmen, weil die Stelle vakant war damals. Da habe ich gesagt, ja, ich überlege mal. Also ich wusste, ja, Job meines Lebens, also, weil ich war ja 2019 von dort und wusste, aber ich wusste gar nicht, dass die Stelle vakant ist damals, ne, so. Und dann sind wir halt, bin ich ganz gleich im Interviewprozess, also es waren noch andere Wettbewerber wohl im Rennen. Und dann rief dann Matthias Görz an, das ist der CTO der BW, also dem IT-Dienstleister der Bundeswehr, und sagte dann am Freitag, also nach den vielen Interviews, lieber Sven, will ich jetzt Info, dein LinkedIn-Account wird gleich explodieren. Dann weiß ich, okay, ich habe den Job. Ich glaube, eine Woche später, 2 Wochen später habe ich den Vertragsentwurf bekommen, den habe ich unterschrieben, zurückgeschickt. Und im Sommer, am 15.06. bin ich angetreten in einem leeren Bürogebäude. Das war sozusagen mein erster Arbeitstag. Wurde tatsächlich sehr gut aufgenommen. Ich habe natürlich auch vorher gefragt, wie ist das so in der Bundeswehr? Ne? Und hier so, ja, musst du aufpassen. Puh, ich muss sagen, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Ich wurde
Bundeswehrerfahrung haben Sie keine?
Formal nicht, nee. Also ich hatte natürlich in der Telekom manchmal Berührungspunkte mit der Bundeswehr. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt direkte Berührungspunkte hatte. Aber ich war immer affin, ein bisschen offen für Streitkräfte, das definitiv. Mhm. Auch wenn ich aus Berlin bin, war ich trotzdem offen dafür. Ja. Dann hatte ich einen Oberst bei mir, Oberst Abel, der mich dann in die Streitkräfte so eingeführt hat. Auch ganz viel Stakeholder-Management heutzutage macht bei mir im Leitungsstab. Der mich unterstützt hat und viele Mitarbeiter natürlich auch unterstützt haben. In diese neue Welt für mich einzutauchen. Und tatsächlich, wenn man so fragt, ja, wie ist so dein Alltag, sage ich, weiß ich nicht, ist jeden Tag anders. Ist tatsächlich so. Ja, also ich hatte noch keinen Tag, der so war wie der vorherige.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass das auch weiterhin Spaß macht und spannend bleibt, die Aufgabe. Und bedanke mich herzlich für Ihren Besuch hier bei uns beim DBWV.
Sehr gerne. Vielen Dank.